So, da sind wir wieder.
Back. Auf à la Frische.
Auf ein letztes mit Ted Bundy.
Es geht weiter.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt die noch vor Neujahr rauskommt.
Ja, wir sind jetzt alle vollgefressen von Weihnachten. Ja,
wir verabschieden uns mit einem Knall. Ha.
Ha.
Oh Gott.
Wahrscheinlich wurde jetzt schon wieder das Böllerverbot beschlossen. Also wir dürfen wahrscheinlich nicht knallen. Ja, ist okay, alles gut. Alles für die Umwelt. Blablabla. Als
ob es beschließen wird.
Sorry. Und ja, wir sind alle vollgefressen von Weihnachten. Wir wurden reichlich beschenkt mit uns selbst. Oh. Ha. Ha. Ja. Der kam Gott. Flach.
Oh, wirklich. Richtig der Jokes heute hier.
Ja, richtig. Entschuldigung. Ja, bin immer noch am Trinken. Schon wieder am Trinken.
Hört gar nicht auf. So
ja. Oh. Ich trinke jedes Mal, wenn ich jetzt mit Leon hier bin. Anders ertrage ich das hier nicht mit euch.
Achso, ich dachte mit mir.
Ja, also mit den imaginären Zuhörern. Spaß.
Ich finde jetzt aber schon fies, dass du imaginär sagst. Die Leute sitzen da und hören sich das an. Die sind nicht imaginär, die denken uns nicht aus.
Ich sehe sie ja gerade nicht. Dich sehe ich ja wenigstens. Das reicht mir auch.
Du arme Sau.
Ja. Okay, heute gibt es mal keine Zusammenfassung. Leute, hört euch einfach die ersten beiden Folgen an, weil das ist echt jetzt wirklich langsam zu viel zum Zusammenfassen.
Ja, du bist auch nicht an dem Tee, deswegen wir machen lieber weiter.
Richtig. Also wenn ich mich verhaspel, es tut mir leid. Es liegt am blauen Hugo. Kann ich nur empfehlen übrigens. So. Wir waren dabei, dass Ted Bundy verurteilt wurde wegen Entführung und sollte eine 90-Tages-Begutachtung im Staatsgefängnis von Utah erhalten. Und dabei geht es eben um die Frage Bewährung oder Gefängnis. Und ist Ted Bundy gewalttätig? Bada. So, also wir sind jetzt bei den Gesprächen der Begutachter mit Bundys Leben. Sagen wir mal Psychologe. Begutachter klingt ein bisschen blöd.
Theoretisch hätten wir hier jetzt einfach nochmal die Biografie einbringen können, oder?
Ja, klar. Könnte man jetzt nochmal wiederholen. Mache ich auch ein bisschen. Aber nur ein bisschen.
Okay.
Nein. Und zwar, ja, er wollte einfach was von Bundys Leben wissen. Wollte eben wissen, okay, gibt es irgendwelche Anzeichen? Diese typischen Fragen. Hm. Gibt es irgendwas? Und Ted entwarf aber ein sehr positives Bild von seiner Familie und Kindheit, wo wir wissen, das ist jetzt nicht so wirklich wahr. Und selbst die Familie wurde ja auch befragt, also dieser Psychologe fragt ja nicht nur Ted Bundy, sondern geht, und das finde ich halt auch eben gut, geht halt auch zu Familie und Freunden und ehemaligen Ex-Freundinnen, Freundinnen und fragt eben.
Ich gehe auch mal davon aus, wenn du einem Psychologen erzählst, dass in deiner Welt alles, in deiner Vergangenheit alles perfekt ist, ich glaube, dann wird auch misstrauisch.
Das war jetzt sehr düster.
Ja, ist doch so. Also keine.
Ich bin die hier, die trinkt. Warum Philosophie.
Oh mein Gott. Philosophierst. Yep.
Okay. Wow. Ich lasse es. Auf jeden Fall, selbst die Familie von Ted Bundy meinte einfach, er ist wundervoll. Die Mutter meinte, er ist der beste Sohn, den man sich wünschen könnte. Wow. Aber die Ex-Freundinnen oder Bekanntinnen hatten eher ein anderes Bild von ihm. Also ja, klar, dass er auch ein netter, charmanter junger Mann war, aber dass er auch eine dunkle Seite an sich hatte. Und ein Mädchen erzählte eben dem Psychologen, dass er mit ihm schwimmen war und dass er den Kopf von ihr unter Wasser drückte. Und ließ sie, genau, kurz auftauchen und stukte sie dann wieder unter. Jeder, der einen Bruder hat, einen Älteren, oder Älteren,
Freunde reicht auch schon.
Cousin oder sonstiges.
Ja.
Bei mir hat es mit meinem Cousin gemacht. Ich hasse sowas.
Ja, du, es ist nicht angenehm.
Nein, und sie dachte halt eben damals auch, okay, er würde sie umbringen wollen. Wahrscheinlich waren die einfach auch schon ein bisschen älter, ja. Und nicht dieses typische Alter, das man jetzt meint.
Du, wir hatten auch schon einen Fall, da hat der mit 9 das erste Mal getötet, weil er jemanden untergestukt hat.
Ja.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, aber...
Ich bin auch ganz schlecht im Namen merken. Ich bin froh, dass ich dahin kann. Der Begutachter, Psychologe, Entschuldigung,
Gutachter ist es trotzdem. Also.
Ja, aber ich sag immer Begutachter. Das klingt auch, als würde der gerade ein Auto begutachten. Weil hier geht es ja bei um Ted Bundy.
Ein Auto, ein Mensch. Also. Mhm.
Auf jeden Fall fand der Psychologe heraus, als Ted 14 Jahre alt war, gab es einen Schicksalsschlag, den ihn wohl sehr hart getroffen hatte. Und zwar hat er in einem alten Koffer seine Geburtsurkunde gefunden. Und dort, wo der Name seines Vaters stehen müsste, stand unbekannt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wusste er dann, okay, er ist unehelich geboren worden. Damals wurde man ja noch als Bastard bestimmt. Das ist jetzt ja überholt. Aber wir reden hier von den 70ern.
Yep.
Und er fand eben so heraus, dass er unehelich geboren wurde. Ted Bundy, übrigens, sagt auch in seinen Tapes aus, alle denken immer, dass er darauf so reagiert, dass er unehelich geboren worden ist, dass es ihn interessiert hat, aber es würde ihn angeblich nicht interessieren. Das glaube ich irgendwie aber auch nicht.
Ist aber komisch, wenn auf einmal der Mensch, den du Mutter und Vater nennst, auf einmal nicht deine Eltern sind. Ja.
Na, ich glaube so, ja. Also ja. Teds Großvater übrigens, weiter zu seiner Kindheit, soll auch sehr gewalttätig gewesen sein. Er soll ihn körperlich oder emotional missbraucht haben. Das konnte der Psychologe nicht herausfinden. Auf jeden Fall eins von beiden.
Garantiert beides.
Oder auch beides, wir wissen es nicht. Mhm. Aber wie gesagt, auf jeden Fall eins. Und der Psychologe war nach dieser 90-Tages-Begutachtung der Meinung, okay, ja, Ted Bundy hat eine gewalttätige Seite. Er hat es halt eben auch versucht zu überspielen. Er wusste ganz genau, wie er sich geben musste, aber hat es halt trotzdem nicht geschafft, weil das Umfeld auch einfach befragt wurde. Und somit wurde er richtig in das Staatsgefängnis von Utah überstellt. Also er war jetzt da wegen der 90-Tages-Begutachtung und jetzt wurde er richtig überstellt. Und er wurde dort sozusagen überstellt zu einer Haft auf unbestimmte Zeit. Also er hatte halt jetzt nicht wirklich ein Strafmaß, sondern das kann sich dabei um ein Jahr bis 15 Jahre handeln. Was ich auch sehr interessant finde, weil sowas gibt es jetzt bei uns nicht.
Ich denke mal, das muss dann bestimmt im Laufe nach der Begutachtung irgendwann festgelegt werden.
Das kann sein.
Gehe ich mal von aus, weil wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so, dass du den jetzt ewig da sitzen lassen kannst. Das ist selbst für Amerika, ich wollte gerade sagen, unmenschlich. Ja, unmenschliche Verhältnisse.
Also wir haben ja Februar 76, wurde er dann verurteilt und wir finden uns jetzt im Oktober 76. Und zwar am 21. Oktober wurde ihm im Gefängnis von Utah, als er mit seinem Anwalt gerade gesprochen hatte, ein Haftbefehl für den Mord an Karen Campbell in Colorado übergeben. Also die Frau, die mit ihrem Verlobten vorm Kamin saß und dessen Kinder, also die waren mit bei, die waren aber nicht vorm Kamin, und dann eben das letzte Mal im Aufzug gesehen wurde und dann verschwand. Bei dem Fall wurde er jetzt eben für den Mord angeklagt. Also erstmal wurde ihm den Haftbefehl übergeben. Es gab aber hier nur Indizien. Aber wie wir wissen, das haben wir auch bei uns schon in einigen Fällen gehabt, Indizien reichen auch aus, auch für eine Mordverurteilung aus. Es ist schwierig, aber auch hier geht das. Also es geht, es ist nur sehr, sehr schwierig, auch hier in Deutschland. Und zwar wurde in Teds Wohnung eine Broschüre des Whitewood Inn gefunden. Also da, wo eben Karen Campbell entführt wurde. Dann wurden auch Tankquittungen gefunden, womit seine Gegenwart in Campbells Nähe aufgezeigt werden konnte. Und ein Zeuge soll ihn eben am Aufzug gesehen haben. Somit wurde Ted Bundy des vorsätzlichen Mordes angeklagt. Und das gab damals die Todesstrafe.
Ja, bei mir ist jetzt gerade wieder vorsätzlicher Mord. Das ist so.
Ja, bei uns ist es einfach Mord.
Ja, ich wollte sagen, weil Mord ist eigentlich immer vorsätzlich.
Nein.
Sicher?
Aus dem Affekt. Stimmt. Kannst du auch töten.
Stimmt.
Das ist nicht vorsätzlich.
Zählt das denn noch als Mord oder ist das denn nicht einfach Totschlag?
Na, Mord ist ja auch, um eine andere Tat zu verschleiern. Das ist ja manchmal aus dem Affekt.
Ja, gut.
Das heißt
ja.
Jetzt, du wirst jetzt zum Beispiel erwischt bei irgendwas. Also ich sag mal, bei irgendeiner Straftat, du wirst erwischt und ja, du überreagierst in dem Moment aus dem Affekt und erschießt den.
Gut, okay.
Wir sind jetzt in Amerika und erschießt den einfach. Das ist ja nicht vorsätzlich, ist aus dem Affekt. Ja.
Vorsätzlich, um deine Tat zu vertuschen, egal.
Ja, Wumpe. Auf jeden Fall gab es damals noch die Todesstrafe für. Und was auch sehr...
Das kommt auf den Bundesstaat an.
Colorado. Ja, Gibt es anscheinend nicht mehr, ja. Aber damals schon noch. Und Utah gestattete auch die Auslieferung nach Colorado, was auch sehr unüblich war zu damaliger Zeit. Aber dadurch, dass es in dem Fall in Colorado um Mord ging, also eine etwas schwerwiegendere Tat als Entführung, wurde er überstellt. Und Ted wehrte sich auch nicht gegen die Auslieferung und er war wieder sehr zuversichtlich, den Prozess zu gewinnen.
Irgendwann muss er ja mal gewinnen, so ist ja nicht, ne? So.
Richtig. Er wurde dann auch in Aspen inhaftiert, also in dem Skiort, und wartete dort auf den Prozess. Und Ted veränderte sich relativ schnell dort in Aspen in Haft. Er war schneller gereizt, er war egozentrisch. Also er musste immer über sich reden und null über den Fall. Und er war halt eben so freiheitsliebend und mochte es dementsprechend gar nicht, eingesperrt zu werden. Also das ist halt so dieses, ja. Und er bereitete sich auch die ganze Zeit auf seine Verteidigung vor. Ich meine, ja klar, er hat ja selber Jura studiert. Also weiß er ja, okay, in welchen Gesetzesbüchern er nachgucken muss.
Hier ist es allerdings so, man muss dazu sagen, er hat Jura studiert, aber hat es nicht abgeschlossen.
Nee, natürlich
er,
nicht.
Er ist kein Anwalt.
Das Nein, aber trotzdem, der Wille zählt, Leon.
Aber das
ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist.
Ich sag mal so, er hat nichts gehabt. Er hat
kein Erststaatsexamen. Ja.
Das ist zum Beispiel, wie gesagt, wenn man viele Dokumentationen sieht, man sieht ihn halt nachher auch in den Gerichtssälen immer selber agieren. Man muss dazu sagen, er ist kein Anwalt. Er ist wirklich nur eine Person.
Ja, also, ja, aber gut, mit Jurakenntnissen. Das ist halt, das kennst du bei uns auch, wenn uns welche anrufen, die Jurakenntnisse haben, habe ich ja auch meine Querulanten, mir Paragraphen um die Ohren hauen, die ich nicht mal kenne. Und mir auch so denke, ja, ist ja schön, dass du das Gesetzbuch gelesen hast, aber brauch den Inhalt des Paragraphen bitte.
Ja.
Auf jeden Fall, er bereitet sich eben selbst auch vor, also er hat ja trotzdem seinen Anwalt, so ist er nicht, aber trotzdem auch für sich selber wahrscheinlich, um auch einfach Anregungen seinen Anwalt zu geben. Mhm. Was ich auch richtig komisch fand, aber eben einfach wahrscheinlich wegen seiner ganzen Persönlichkeit. Also wir reden ja hier eben, das ist ja schon immer so gewesen, gut aussehende Menschen ziehen die Medien an. Und er wurde einfach im Gefängnis interviewt. Also in seiner Zelle, glaube ich sogar. Und es ist schon so ein bisschen so, also ich weiß nicht, ob man das heute immer noch in Amerika hat.
Nee, ich sag mal, in dem Sinne ja auch, weil der ja zum Beispiel überstellt wurde, was ja dann eigentlich nicht
auch so unüblich ist, genau. Ja, also dieses alles, dieses Ted Bundy-Phänomen einfach. Und ja, also er bereitete sich aber nicht nur auf seine Verteidigung vor und gab Interviews. Nein, Ted Bundy plante auch seine Flucht. Und zwar sprang er immer und immer wieder von seinem Stockbett runter. Er hatte ein Stockbett in seiner Zelle, um seine Beine auf einen Aufprall vorzubereiten oder sie daran zu gewöhnen, wenn er irgendwo rausspringen sollte. Und er überlegte auch ganz genau, wie weit es vom Gericht in Aspen entfernt zu irgendeinem Versteck oder zum Wald, zum Berg irgendwie entfernt ist, und rannte dann immer wieder auch in seiner Zelle auf der Stelle. Natürlich, weil die Zelle ist jetzt nicht 4x8 Meter lang, sondern groß, sondern ist halt einfach, ja, ich glaube, 2x2 Meter gefühlt oder 2x3 Meter vielleicht. Auf jeden Fall ist ja nicht groß, und deswegen, ne, er hielt sich dann auch dementsprechend körperlich fit. Und er übte auch schnell, seine Kleidung zu wechseln.
Ja, stimmt.
Indem er seine Gefängniskleidung auszog und dann in seine Shorts oder Sportklamotten oder was weiß ich nicht was wechselte.
Ich muss sagen, die hatten da garantiert irgendwie Wechselklamotten auch noch, so ist ja nicht.
Ja. Und er ließ sich auch seine Haare kurz vor dem Beginn schneiden, um sein Äußeres, also sein Aussehen wieder ein bisschen zu ändern. Und dann, also wie gesagt, November 76 wurde er überstellt. Und wir haben jetzt Juni 77. Also Aspen hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen, also Colorado, um da eben den Prozess vorzubereiten. Und hier hatte er am 7. Juni 1977 eine Voruntersuchung beim Gericht. Und ja, der Anwalt hatte das, es gab halt immer morgens eine Pause, und der Anwalt hatte halt, ja, bis dahin das Gefühl, okay, es läuft hier sehr gut. Und ja, wenn es dann eben so ist, gab halt eben, wie gesagt, jeden Morgen eine Pause. Und ja, jeder ging so seinen Weg. Der Anwalt war auf dem Flur und sprach mit einem Hilfs-Sheriff. Ja, und Ted Bundy war hinten im Gerichtssaal, und da gab es wohl irgendwie eine Bibliothek. Finde ich auch sehr interessant, dass es im Gerichtssaal oder
im Gerichtssaal, im Gerichtsgebäude, denke ich mal,
war das. Das war in diesem, ja, oder Raum. Vielleicht war es auch kein Saal, vielleicht war es einfach nur ein Raum, wo die Voruntersuchung stattfand, und da war halt eben in diesem größeren Raum eine Bibliothek. Mhm. Und er suchte da nach etwas. Und ja, der Rechtsanwalt nach dem Gespräch mit den Hilfs-Sheriffs saß dann auf dem Flur und rauchte eine. Damals durfte man ja noch in Gebäuden rauchen. Ist, glaube ich, in Amerika mittlerweile auch verboten.
Ich glaube, größtenteils, ja.
Ja, fast überall. Und der Hilfs-Sheriff fragte ihn dann, ja, wo ist Bundy? Und dachte, das wäre ein Witz, und hat dann auch eben so ein bisschen neckisch geantwortet, so nach dem Motto, das ist ja nicht meine Aufgabe, gerade auf ihn aufzupassen. Und in dem Moment waren so, okay, scheiße, wo ist er? Wo ist Bundy? Es rannten dann auch manche Leute ins Gerichtsgebäude und jemand rief, jemand ist aus dem Fenster gesprungen. Jemand ist aus dem Fenster gesprungen. Ja, und Ted war auf einmal weg. Er war einfach weg. Ja, und was macht man mit so jemandem, der des Mordes verdächtig wird? Ja, natürlich suchten ihn alle. Es gab eine Großfahndung. Und es wurde dann einfach festgestellt, dass Ted Bundy aus 7 Metern Höhe aus dem Gerichtsgebäude, aus dem Fenster gesprungen ist. Das müssen deine Beine erstmal aushalten. Und er soll wohl in Richtung der Berge verschwunden sein. Ja gut, macht auch Sinn. Da kannst du am meisten verschwinden.
Das ist ja meistens fällt. Nicht die beste Idee.
Nee, aber trotzdem, halt. Ja. Na gut, wir haben jetzt hier Juni, aber trotzdem auch nicht das beste Wetter war da damals auch nicht. Ja, aber ja, keiner hatte auch nach ihm gesehen. Das wurde auch alles so kritisiert. Klar. Ted Bundy, so, wir haben hier einen Versuch, also wir reden hier von einem Mörder, also einem angeblichen Mörder, der des Mordes angeklagt ist und er war einfach komplett alleine. Er war weder gefesselt noch angekettet, hatte keine Handschellen um oder eine Hüftkette. Also wenn er sich schon frei bewegt, dass er wenigstens an einem Tisch festgemacht ist, sonstiges nein. Und auch die Wachen wurden da sehr, sehr, sehr streng kritisiert. Ich weiß nicht, ob da welche gefeuert worden sind, aber ich denke mal schon, man kann schon davon ausgehen. Und aus Espen führen aber auch nur 2 Straßen raus, sozusagen aus Espen raus. Und deswegen wurden Straßensperren errichtet und jedes Auto wurde auch wirklich kontrolliert. Also jedes Auto, was Espen verlassen hat, wurde kontrolliert und durchsucht. Und dadurch, ist auch mal gut, wenn man sowas mal macht, konnten 9 andere Verhaftungen durchgeführt werden. Also 9 andere Leute, die gesucht wurden, konnten verhaftet werden. Ja, und 100 Kilo Marihuana wurden sich sichergestellt. Ja. Also wahrscheinlich sind die nicht nur Ski gefahren, sondern auch mal einen durchgezogen.
Ja gut, das war jetzt auch so diese Zeit der Aufbruchszeit dann, ne?
Ja, und keiner wusste aber so wirklich etwas von seiner Flucht. Also wie ist das eigentlich passiert, ne? Wo ist er? Dann sind wir jetzt schon beim 2. Tag der Flucht. Das ist so eher so wie wirklich wie so im wilden Western. Dann kamen dann Leute auf Pferde angeritten mit so einem Gewehren, waren richtig scharf darauf, okay, komm, wir jagen jetzt Bundy. Und insgesamt suchten auch 150 Männer nach ihm oder Männer und Frauen und 5 Spürhunde. Ja, und Ted fand an dem 2. Tag seiner Flucht eine Hütte im Wald. Am 3. Tag der Flucht kam dann schon das FBI dazu, weil er wurde ja in mehreren Bundesstaaten gesucht. Man hat dann eben wahrscheinlich auch die vermissten Fälle alle mal so ein bisschen zusammen aufgearbeitet und dann festgestellt, er wird jetzt nicht nur in Utah und Colorado gesucht, vielleicht wird er auch noch woanders gesucht, man weiß es nicht. Ja, vielleicht. Ja, und das FBI hatte die Kräfte und die Ausrüstung für eine solche Großfahndung, war jedoch trotzdem keine große Hilfe, weil sie ja auch nicht mehr wussten als die Polizeikräfte vor Ort. Ja, durchsuch doch mal so ein großes Gebiet, wir reden hier von einem Berggebiet. So. Er war dann eben schon 6 Tage auf der Flucht. Die Straßensperrungen, ja, gab es anscheinend nicht mehr ganz so doll wie vorher. Ted war unterkühlt und verwirrt und meinte auch irgendwie durch diese Höhen beim Berg hat er auch ein bisschen die Orientierung verloren und lief dann auch an diesem Abend zurück nach Espen hinein und dachte sich dann so, naja, mal gucken, was passiert. Er hatte auch eben Hunger und alles und klaute dann ein unverschlossenes Auto und wurde letztendlich 200 Meter, als er aus dem Auto, also aus, als er aus dem Ort Espen schon raus war, dann von den Polizisten angehalten, weil er Schlangenlinien fuhr und wurde somit gefasst.
Ja.
Er wog 10 Kilo weniger, sah abgemagert aus, ja, verständlich, wenn man 10 Kilo weniger wog, und hatte wohl Blasen an den Füßen, ja, mein Gott. Ist wahrscheinlich auch dehydriert gewesen und ein bisschen unterernährt.
Der ist jetzt 6 Tage durch den Wald gerannt, das sind Teams.
Ja, und hat wahrscheinlich aber auch in der Hütte so ein bisschen Zuflucht gefunden. Ist da aber wahrscheinlich auch nicht so lange geblieben, eben weil man ja nicht weiß, gehört die jemanden.
Genau.
Wir sind jetzt Ende Dezember 1977. Und zwar am 30. Dezember. Und zwar im Garfield County Gefängnis. Und zwar abends wurde Ted Bundy das Essen von einem Wärter gebracht, wie immer. Und der Wärter ist dann wieder gegangen. Und nächsten Morgen, also am 31.12., kehrte der Wärter zurück und sah, dass das Essen eben unangerührt war. Und ja, fand er eben komisch und ist dann in die Zelle, also hat die Zelle aufgeschlossen, ist in die Zelle hinein und hat gedacht, okay, ja, sieht aus, als würde Ted Bundy schlafen, ich wecke ihn mal. Ne? Und er zog dann die Decke zurück und sah, okay, fuck, da sind nur Bücher.
Ja.
Da ist kein Ted Bundy. Und ja, Ted Bundy war dann schon wieder weg. Er magerte sich einfach auf unter 63 Kilo ab und schaffte es durch ein kleines Loch in der Decke, wahrscheinlich indem er so eine Rigipsplatte
Ich wollte gerade sagen, die sind,
abfackelte,
ja.
sägte,
Er ist wahrscheinlich
wegschob.
nur wegschob, ja.
Sah ein bisschen eher aus wie abgefackelt. Keine Ahnung, sah irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn man sich das anguckt. Und gelang er ins Freie. Also natürlich führte jetzt die Decke jetzt ihn nicht ins Freie, sondern er kroch zur Wohnung eines Wärters. Also ja,
Die wohnten
und
damals noch da in den Gerichtsgebäuden anscheinend,
ne,
so
in den
von untervermietet.
Gefängnissen. Gefängnis.
Gefängnis, Entschuldigung.
Gefängnis, ja. Ja, na, anscheinend, ja. Na, ist ja auch ein kurzer Arbeitsweg dann.
Ja.
Und man ist immer vor Ort.
Du,
Wenn was
ja,
sein
klar. Oder
sollte, ist
das
man direkt
ist
da.
es vielleicht so wie bei Feuerwehren, wollte ich gerade sagen. Da haben wir auch, die haben auch direkt Betten und sowas, da wird vielleicht
Nee,
Nachtschicht
das
oder
soll wohl
so.
eine richtige
Das
Wohnung
ist auch
eines
gut.
Wärters gewesen sein und er entwendete dann auch seine Kleidung und ging einfach durch die Tür. Und
Der
ist
hat eine
dann.
Uniform an, der wird schon nicht sein.
Und natürlich, wir reden jetzt hier vom, ja, also von Silvester 1977. Und niemand wusste, wo er ist. Das Entsetzen war groß. Okay, er ist jetzt schon wieder entkommen. Also schon wieder. Es ist ja so ein bisschen Pablo Escobar-Style. So von wegen,
Ja.
okay, ja, nicht nur einmal fliehen, ja, komm, wir fliehen gleich
Er
zweimal.
schafft's halt, er kann's einfach.
Genau. Und auch hier wieder, also wir reden jetzt auch schon vom dritten Tag der Flucht, dass die Polizei einfach auch Angst hatte, dass er Richtung Salt Lake City geflüchtet ist. Da kennt man ja auch nochmal einige. Und auch die Polizei vor Ort traf dann alle nötigen Vorkehrungen, um Ted Bundy zu fassen. Und jeder, der auch bei, also jeder, der ihm irgendwie Unterschlupf hätte bieten können, wurde kontaktiert und denen wurde mit Festnahmen gedroht. Also wir reden hier von Ex-Freundinnen, von der Familie und sie sollten auch alles über Bundy erzählen, aber das half halt alles einfach nicht. Und am fünften Tag der Flucht kam das FBI wieder ins Spiel und setzte ihn auf die Most Wanted List. Also er war nun einer der meistgesuchtesten Menschen des FBIs und auch das FBI appellierte nochmal an die Öffentlichkeit, okay, meldet euch mal bitte, wenn ihr ihn seht. Weil es gab ja damals auch, wie gesagt, kein Internet.
Nee, da noch nicht, stimmt, da noch nicht, glaube ich.
Gab es da überhaupt schon Fernsehen, ist die Frage.
Ja, Fernsehen
Das
schon, ja.
gab's, ja. Am 16. Tag der Flucht, und zwar am 14. Januar 1978, verschwanden zwei, also nein, ja. Wurden zwei Frauen in einem Wohnheim in Tallahassee?
Tallahassee,
Tallahassee, mein Gott, in Florida ermordet aufgefunden. Und zwar an der, Flo also die gehörten zur Florida State University.
Dem berühmten Kai Omega Haus.
Danke. Ja, genau. Und der Täter soll wohl durch eine Hintertür hineingekommen sein und hatte wohl ein Rundholz bei sich. Ein Rundholz ist einfach ein rundes Holz. Es ist wie ein Ast.
Ja,
Nur ein
hätte ich jetzt
bisschen
auch
größer.
gesagt, ne? So
Ja,
ein
aber
Stock oder
nein, es
sowas.
wurde Rundholz bezeichnet. Wir müssen ja jetzt hier auch, wir müssen hier fachlich sachlich
Ich muss bei
bleiben.
Rundholz an so Nudelholz denken. Ich weiß auch nicht warum. Es tut mir leid, aber das ist so.
Nein, also es soll kein Nudelholz gewesen sein, es war ein Rundholz.
Kommt sie mit Fachtermini, ey.
Es war
Okay.
dann auf jeden Fall auch das Gespräch von bis zu vier Leichen. Der Sheriff wurde eben angerufen, okay, wir haben hier bis zu vier Leichen im Kai-Ki-Omega-Haus.
Kai Omega.
Kai, das klingt.
Ist griechisch.
Entschuldigung. Und zwar, der Täter ging halt eben in dieses Kai-Omega-Haus, in das Wohnheim in Florida, und traf zuerst auf Margaret Bowman, Entschuldigung, Bowman. Und sie lag aber schlafend in ihrem Bett. Und sie wurde geschlagen, heftig geschlagen auf den Kopf, stranguliert und sexuell missbraucht. Und anhand ihres Mordes konnte man auch direkt sehen, dass der Täter sich nicht beherrschen konnte. Also er muss exzessiv dabei gewesen sein. Danach ist er zu Lisa Levy
Livia.
gegangen, die im Nebenzimmer schlafend lag. Also er war wahrscheinlich auch eben so der Täter so hart mit dem Opfer, damit sie eben nicht anfangen kann zu schreien. Und sie starb genauso. Und einige Zimmer weiter überlebten dann zwei Frauen, und zwar Karen Chandler und Cassie Kleiner. Beide sahen aber auch den Angreifer nicht. Also sie wurden auch angegriffen, stark angegriffen, aber sie haben halt eben überlebt. Und der Täter dachte wahrscheinlich, okay, die sind jetzt tot. Sie waren es aber nicht. Alle waren natürlich auch schockiert. Also wir reden hier von einem Studentenhaus, worum es ging. Und natürlich, ne, ist das halt eine Universität, wo viele Studenten eben wohnen. Und alle sind nur noch in Gruppen zum Unterricht gegangen. Und was eben auch so schockierte, ist, dass die Mädchen eben keine Chance hatten, sich zu wehren.
Ja, vor allem, wir reden hier von in einer Nacht von zwei Toten und zwei schwer Verletzten.
Genau.
Das ist auch schon nicht ohne.
Was dann eben noch so komisch war, dass am selben Abend, also als das passiert, das ist ja in den frühen Nachtstunden passiert, am selben Abend hat wohl jemand ungewöhnliche Geräusche aus dem Haus gehört. Also der Nachbar hat die Polizei angerufen und meinte so, ja, es klingt, als würde hier jemand gerade brutal geschlagen werden. Und ja, der ermittelnde Polizist hätte jetzt niemals gedacht, okay, das könnte jetzt der gleiche Täter sein. Also es kam ihm kurz in den Sinn, dachte so, nein, egal was er gelernt hat, aus all seiner Erfahrung hat er immer gelernt, okay, die Täter fliehen. So, die bleiben nicht am selben Ort, die fliehen einfach, die gehen, damit sie eben nicht gefasst werden. Und dann schickte er eben einen Ermittler zu dem Haus und dort lag dann Cheryl Thomas, auch eine junge Frau, die extrem brutal erschlagen wurde und dort mitten in ihrer eigenen Blutlache lag. Aber sie war nicht tot. Also der Täter dachte, er hätte sie erschlagen, aber sie war nicht tot. Und da wusste die Polizei, okay, es handelt sich hier eindeutig um denselben Täter. Und weil eben den ermittelnden Kommissar das so komisch vorkam, fuhr er nochmal ins Leichenschauhaus und guckte sich die beiden toten Mädchen nochmal an, die in dem Kai Omega-Haus getötet worden sind, und fand einfach auf den Körper der beiden Mädchen so starke Bisswunden. Also sie wurden einfach vom Täter auch gebissen. Und dadurch,
das,
ja.
Vor allem das mal bitte im Hinterkopf behalten mit diesen beiden Bisswunden, weil das wird später nochmal wichtig.
Ja, eben durch diese starke Bisswunden, also ja, ne, kann sich jeder denken, dass man es dann halt auch ja, sieht. Und man konnte daraus auch eben schließen, dass der Täter keine Kontrolle mehr über sich hatte, wenn man eben anfängt, seine Opfer noch zu beißen. Ja, nachts flogen dann auch über Florida, also in der Nähe des Florida State College, auch immer wieder Helikopter über die Stadt. Also erstens, um den Studenten wahrscheinlich auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben und eben auch, um den Täter zu suchen. Aber ja, er wurde wieder nicht gefunden, weil das Profil dieses Täters trifft auf sehr viele zu. Auf sehr viele, ja, Täter. Wir reden jetzt vom 9. Februar 1978, also Ted Bundy war jetzt 40 Tage schon auf der Flucht und auf einmal verschwand die 12 Jahre alte Kimberly Diane Leach, also ein sehr junges Opfer, auch in Lake City, Florida. Bei ihr wurde, also sie wurde auch einfach nicht gefunden und 25 Beamte suchten nach ihr und zahlreiche Freiwillige. Und nur 6 Tage später, am 15. Februar 78, wurden in Pensacola, Florida, wurde Ted Bundy auf einmal verhaftet. Denn er fuhr einen gestohlenen Wagen. Also, aber die Polizei wusste nicht, dass den Mann, den sie da gerade verhaftet haben, Ted Bundy ist. Also, was eben Leon meinte, er sieht halt jedes Mal anders aus und ich hätte ihn auch nicht erkannt. Also, ich habe das gesehen, dachte mir so, ja, hä, okay, wie geht das? Und er sah einfach komplett anders aus. Also er hatte vorher ein relativ markantes Gesicht und irgendwie wirkte das sehr aufgequollen. Und also so, als wäre, nicht, dass er fett, er war ja nicht dick oder so, sondern einfach ja, so richtig aufgequollen, genau. Und er gab sich als Kenneth Missner aus und also als auch 29 Jahre alt. Und ja, als dann der echte Missner identifiziert wurde, gestand er auch, dass er sozusagen den Führerschein und die Papiere gefälscht hat, aber er hat partout sich geweigert, seinen richtigen Namen anzugeben.
Genau, und da möchte ich jetzt nämlich ansetzen, wie Judy schon meinte, also wie gesagt, wir hatten jetzt den 15.02., wo er festgenommen wurde, das waren wirklich 46 Tage, die er auf der Flucht war. Genau, das mit dem Kenneth Meissner, ja, das Problem ist jetzt allerdings, er hat dann vor Gericht Kaution beantragt. Weil man hat jetzt natürlich Verdächtigen und man möchte jetzt natürlich, in Amerika ist es so, dass man auch auf Kaution freikommt. Ja, allerdings wurde ihm diese Kaution nicht gewährt, denn es war ja keinem bewusst, wer dieser Mann war und wer die Bürgschaft, war das Bürgschaft? Ja, wer die Bürgschaft, auf wen man die denn ausstellen sollte. Ja, und so kam es halt dazu, dass er halt in Gefangenschaft blieb. Er hat auch in Gefangenschaft blieb. Ja, und so hatte er die Möglichkeit jetzt, was macht er jetzt? Die Leute haben ihn befragt, die Polizisten, aber man kam natürlich nicht weiter. Und dann kam es dazu, dass er sagte, er gibt ihnen seine Personalien, allerdings nur, wenn er dafür einen Anruf bekommt. Ja, den Anruf, den er denn führte, führte er mit einer Person, und zwar mit Elizabeth Klopfer. Und zwar einfach diese Begründung, er wollte mit jemandem Vertrautem reden, jemandem, der ihn kennt, und er erzählte ihr auch, dass er extrem viel Mist gebaut habe. Sie fragte ihn dann auch noch, ob er krank sei, und daraufhin würgte er sie sozusagen ab am Telefon. In einem späteren Gespräch mit ihr fing er dann an zuzugeben, dass er wohl krank sei. Allerdings, er ging nicht weiter darauf ein. Er sagte dann wirklich nur, er sei krank. Aber da jetzt eine Leute, oh. Da er nun bekannt war, wer er ist, wurde er zum Hauptverdächtigen im Falle Kai Omega. Denn man fand heraus, dass er in der Nähe des Hauses lebte sozusagen. Er hatte dort, glaube ich, eine Wohnung. Und er besorgte sich die Kreditkarten, die er gestohlen hatte, aus einer Bar neben dem Kai Omega Haus. So, und so kam es dazu, dass am 7.7.1978 Ted Bundy die Anklage verkündet wurde. Und zwar nicht in einem Gericht, sondern wirklich der Staatsanwalt kam ins Gefängnis und verkündete ihm vor seiner Gerichtszelle seine Anklage. Das ist auch wieder, wenn man sich diese Dokumentation anguckt, von der wir halt immer reden, da kann man auch richtig sehen, dass er sich dann so wirklich vor die Leute stellt. Er fühlt sich da auch ganz wohl, sozusagen im Rampenlicht. Und es wird ihm dann verkündet, und zwar, dass er angeklagt wird wegen zweifachen Mordes, dreifach versuchten Mordes und Diebstahl. Lässt er halt über sich ergehen, er lässt es sich vorlesen und dann ist es halt sozusagen, er möchte selber nochmal mit der Presse reden. Wo ich dann auch schon wieder so mir denke, das spricht sehr für dieses sehr egozentrische und dieses, er ist davon überzeugt, dass er damit durchkommt, nicht schuldig zu sein. Weil
Psychopath.
die meisten.
Naja, halt eben dieses psychopathische Verhalten
Ja,
einfach, ja.
vor allem Schmierentheater ist das eigentlich. Weil, wenn man es so ist, die meisten möchten nicht mit der Presse reden.
Ja.
Also, wenn man be gesunden Verstand ist, sollte man nicht mit der Presse reden. Auch in Deutschland gilt das dafür. Genau. Und jetzt ist am 9.05.1900, oh Gott, 79. Ja, doch. Ich bin immer mit den Zahlen, es tut mir leid. Beginnt der Prozess in Tallahassee. So, und hier muss ich jetzt sagen, finde ich, ist es immer schwer zu sagen, weil auch in den Videos, es wird gesagt, er hatte vier Pflichtverteidiger. Ich habe Quellen gefunden, da hieß es dann, er hat fünf. Und ich finde auch in den Videos ist es schwer zu sehen, weil da so viele Anwälte in dem Gerichtssaal sitzen, dass es schwer zu sagen ist, wie viel er genau hatte.
Also auf jeden Fall vier.
Auf jeden Fall hatte er vier, ja.
Ja.
So, allerdings war es so, man denkt natürlich so, vier Pflichtverteidiger, gut, das kann eigentlich ganz gut laufen, denkst du. Ted Bundy war so von seinen Fähigkeiten überzeugt, auch als Rechtsanwalt in seinem Jurastudium, dass er die Verteidigung größtenteils selber übernehmen wollte. Was auch in dem Sinne neu ist, weil, wie gesagt, Ted Bundy ist kein Rechtsanwalt, er ist kein Verteidiger. Allerdings waren seine Verteidiger so weit, dass sie einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hatten. Und zwar, dass er sich für dreifachen Mord schuldig bekennt und dafür 75 Jahre Haft kriegt mit der Aussicht auf vorzeitige Entlassung.
Dreifach versuchten Mord, weil es sind ja nur zwei gestorben, oder?
Stimmt.
Bestimmt versuchten Mord oder
Dreimal
zweifach?
versuchten Mordes, glaube ich auch,
Okay,
ja.
ja. Und also er hat eine Chance auf Freilassung, also nicht
Genau.
Todesstrafe.
Aber man hat halt gesagt, wenn er den nicht annimmt, sonst steht die Todesstrafe im Raum.
Genau.
Ja, es war geplant, den Deal anzunehmen. Ted Bundy erklärte sich auch damit einverstanden, den Deal anzunehmen.
Okay.
Ja. Und hier ist es halt so, wie gesagt, wenn man so einen Deal aushandelt, dann passiert das nicht vor einem geschworenen Gericht. Und ich sag mal so, es war halt geplant sozusagen, dass man den Deal vielleicht erst annimmt. Man rollt den Fall vielleicht später mal irgendwann wieder auf. Und dann ist zum Beispiel so, wichtige Beweismittel werden irgendwann vernichtet. Zeugen versterben, die Aussagen werden nicht besser im Laufe der Zeit. Jeder, der selber vielleicht schon mal bei der Polizei aussagen muss oder vielleicht sogar vor Gericht, als Zeuge, sagen wir es mal so, weiß vielleicht, wie das ist, wenn was vor 2 Jahren passiert ist. Und das gebe jetzt mal wieder. Selbst nehmen wir ein markantes Ereignis in eurem Leben. Sagen wir, als ihr euer Abitur gemacht habt, als ihr eure Ausbildung abgeschlossen habt, könnt ihr euch noch an den Tag erinnern? Und was könnt ihr mir davon jetzt noch wiedergeben?
Alles.
Das ist sehr gut. Ja, Leute mit athletischem Gedächtnis können das garantiert. Ich nicht. Ich kann mich aber bis heute noch an meine Klausur, meine mündliche Prüfung erinnern.
Also ich kann mich an sowas erinnern, aber man kann mich jetzt nicht fragen, was ich jetzt zum Beispiel vor einem Monat genau gemacht habe.
Oder fragen wir
das mal so. Das finde ich viel, also wenn eben nichts Einschneidendes passiert ist, also wenn der Fall, sage ich mal, für dich nicht so prägend war, genau, wie jetzt bei, ja, irgendeine Ladenkassiererin, die den 50. Diebstahl im Jahr erlebt.
Ja.
Als ob die sich da an jede Einzelheit ändern könnte.
Deswegen führen die meist auch sehr schnell Protokoll danach oder sind dazu angehalten.
Ja.
So. Allerdings möchte ich noch mal darauf eingehen, was ich gerade vergessen hatte. Und zwar, kurz bevor dieser Deal kam, hatte der Staatsanwalt bzw. der Polizeichef noch eine kleine Sache mit Bundy vorgehabt. Und zwar haben sie ihn eines Tages aus seiner Zelle geholt und wollten ihn sozusagen mal durch die Gegend fahren, blöd gesagt. Ted Bundy bzw. der Sheriff ging davon aus, dass Ted wohl denken möge, dass er ihn jetzt vielleicht einfach töten würde, sozusagen seine Kompetenzen ausnutzt.
Mhm.
Aber nein, sie fuhren in eine Klinik. Und dort standen dann 3 Ärzte von ihm, die sein Gebiss, wie nennt man das denn jetzt?
Einen Abdruck machen
sollten, genau.
Jeder, der beim Kieferorthopäden war, weiß, dass es richtig unangenehm ist.
Ja, genau.
Also es war vielleicht damals jetzt noch schlimmer vielleicht, also ich denke mal besser nicht.
Nee. Aber auch da war es erst, er hat sich erst gegen geweigert, als er dann allerdings merkte, es bringt nichts, ließ er das über sich ergehen. Und so machten sie halt einen Abdruck davon.
Mhm.
Wie gesagt, wir hatten vorhin das mit dem Gebiss, mit den Bissspuren und jetzt haben wir das sozusagen mit dem Abdruck von seinem Gebiss. An sich ein sehr gutes Beweismittel.
Ja.
Könnte man denken. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Nun kommen wir zum 1.6.1979. Und zwar an dem Tag, wo sozusagen alle im Gerichtssaal stehen und man erwartet, gut, der Deal wird abgeschlossen. Denkst du? Ted Bundy lehnte den Deal ab. Ich sag mal, der Staatsanwalt sagte auch damals, er hat den Deal seines Lebens, sag ich mal, ausgeschlagen.
Mhm.
Aber Ted lehnte den aus einem ganz bestimmten Grund ab. Und zwar, weil er sich keines Verbrechens
schuldig war.
Genau, schuldig war, nicht schuldig sprechen lassen wollte.
Ja, und auch nicht, wahrscheinlich nicht selber dachte, dass er schuldig ist. Also es nach außen immer so gesagt hat, von wegen, ich bin nicht schuldig.
Vielleicht hat er es auch selber geglaubt, wer weiß.
Ja.
Ja. Allerdings war es dann auch so, dass dann der eine Rechtsanwalt von ihm sein Mandat niederlegen wollte. Ich glaube, das war Rechtsanwalt Minerva. Das ließ der Richter allerdings nicht zu.
Okay.
Er musste weiterhin seinen Beistand bleiben. Allerdings bekam Bundy die Chance, Nebenanwalt zu sein. Nebenanwalt ist in dem Sinne jetzt vielleicht auch falsch gesagt, weil er wirklich den größten Teil der Verteidigung übernahm. Und nun kommen wir zu dem Prozess, der am 1.7.1979 in Miami, Florida begann. Und zwar, warum in Miami und nicht in Tallahassee? Ganz einfach, weil dieser Fall so ein Aufsehen erregt hatte, dass man sich dachte, nee, den Fall können wir nicht behandeln, da muss man irgendwo anders hin. Wie gesagt, versucht da jetzt mal Geschworene zu finden, die vollkommen unvoreingenommen sind. Und auch das journalistische Interesse war sehr hoch. Es kamen 250 Journalisten aus den gesamten USA und aus 5 verschiedenen Kontinenten. Wie gesagt, auch wenn man hier wieder die Dokumentation kennt, ist es sehr aufwendig, was sie da alles machen mussten. Sie haben getimt, wer wann seinen Bericht machen kann. Und das war der erste Prozess in Amerika, der landesweit ausgestrahlt wurde.
Hm.
So, die grundlegende Verteidigung war eigentlich sozusagen, dass man darauf hinaus wollte, dass Ted Bundy unzurechnungsfähig ist.
Hm.
Also er kann gar nicht schuldig sein, weil ihm nicht bewusst ist, dass er was falsch gemacht hat.
Mhm.
Finde ich allerdings sehr interessant, dass man Ted sozusagen davon überzeugen konnte, sich dazu dann zu bekennen.
Ja, sei schlau, stell dich dumm.
Ja.
Vielleicht dachte er sich das selber halt auch. Okay, ich führe die jetzt alle wieder in die Irre.
Hm. Allerdings, der Richter sah das wohl anders, weil wenn er unzurechnungsfähig wäre, würde man ihn nicht als Anwalt, so als Nebenanwalt zulassen.
Mhm.
Was dann immer schon so ein bisschen merkwürdig ist.
Mhm.
So. Allerdings, die Staatsanwaltschaft hatte 2 sehr starke Beweise. Einmal eine Augenzeugin, und zwar Nita Neary, die ihn sofort wiedererkannte. Sie saß im Saal und konnte auf ihn zeigen. Es gab auch ein Phantombild von Ted. Ja, das jetzt vielleicht nicht unbedingt detailreich war. Das Einzige, was man auf dem Bild vielleicht sieht, ist, dass es eine wirklich markante Nase ist. Ja, und das spielte zum Beispiel eigentlich einem Verteidiger von Ted sehr in die Hände, weil er fragte sie aus, was hat sie gesehen? Hat sie die Haare gesehen? Hat sie die Augen gesehen? Hat sie die Nase gesehen? Sie antwortete auf alles mit Nein. Ja, das Kreuzverhör war sehr gut, allerdings war das wohl nicht im Bundys Sinne, weil er das nicht machte, deswegen feuerte er den Anwalt. Dieser ließ sich dann auch entschuldigen und verließ einfach den Saal.
Mhm.
Genau, das war sozusagen, er hat eigentlich schön die Arbeit seines Anwalts zunichte gemacht.
Mhm.
So, und das zweite ist der forensische Bericht über seine Zahnstellung. Und zwar, die Beweiskraft der Zahnabdrücke sozusagen soll genauso sein wie Fingerabdrücke. Das wollten sie den Geschworenen sozusagen beweisen. Ich kann euch sagen, heutzutage ist das nicht mehr so, weil Gebisse, Zahnstellungen sind zwar sehr markant, aber es gibt halt Leute, die haben können ähnliche Zahnstellungen haben.
Ja, aber es ist doch letztendlich so, also ja, also wenn ich jetzt jemanden beißen würde, dass man jetzt nicht direkt jetzt sagen könnte, okay, ja, du warst aber diejenige, die ihn jetzt gebissen hat, okay, aber man kann ja jemanden anhand des Gebisses identifizieren, auf jeden
Fall. Ist richtig, aber ist halt nicht so eindeutig wie ein Fingerabdruck zum Beispiel.
Ja, das ist ja klar. Ja. Ja. Weil ein Fingerabdruck halt einfach einzigartig ist.
Beziehungsweise, man könnte auch blöd gesagt sein Gebiss operieren lassen, damit es anders wirkt. Würde auch
gehen. Trag immer eine Zahnspange. Lange genug.
Ja gut, wenn du so lange Zeit hast zwischen einem Mord und okay, klar. Das ist nur komisch, wenn du auf einem Gesichtssaal mit einer Zahnspange ankommst. Ich wollte das schon immer mal machen lassen. Aber ja, seine Gebissspuren stimmten mit den Gebissspuren auf dem Hintern der Opfer überein.
Mhm.
Ist jetzt nicht schön formuliert, aber ich glaube, es kommt rüber, was ich damit
meine. Ach, die haben ihn auf. Also er hat den in den Hintern gebissen.
Ja.
Das konnte ich nämlich nicht rausfinden. Okay. Doch. Im Hintern. Okay, wow.
Das waren die Bissspuren, die gefunden wurden an den Leichen, waren am Hintern.
Mhm.
Genau. So, aber Ted war natürlich so, dass er halt vor den Anwälten, dass er halt immer den Anwalt spielen wollte. Was wohl sehr viele Leute faszinierte, es gab immer sehr, sehr viele Zuschauer im Saal. Vor allen Dingen viele junge Frauen, die vor allen Dingen sehr fasziniert von ihm waren. Vielleicht, weil er so gut aussah. Oder vielleicht auch einfach so ein bisschen dieser Nervenkitzel sozusagen. Man sitzt da jetzt mit einem Mörder in einem Saal. Aber wer auch im Saal saß, war eine Frau. Und zwar Carol Boone. Und sie galt als Fürsprecherin und Freundin Teds. Also nicht feste Freundin, sondern nur eine Freundin. Diese war auch eine sehr enge Freundin später der Familie. Die war auch immer mit der Mutter sozusagen als helfende Hand, als Stütze bei den Gerichtsterminen dabei. Wie gesagt, Bundy versuchte halt die Geschworenen von seinem geschickten Aussehen, von seinem geschickten Können und alles zu überzeugen. Allerdings ging es dann so weit, dass der Zeuge, ein Polizeizeuge, der befragt wurde, immer wieder wiedergeben musste, wie es am Tatort aussah. Was geschehen ist, was er sah, wie die Leichen zugerichtet wurden. Wie gesagt, man wäre davon ausgegangen, es wäre aus ihm ein guter Verteidiger geworden. Bis zu diesem Punkt. Weil das wirkte nachher schon so, als wenn er da gewesen wäre am Tatort und jetzt fragen würde, ob er auch wirklich alles gesehen hat. Ob er alles wiedergeben könnte. Und ich denke mal auch, einfach wenn ihr jetzt selber da in einem Saal sitzen würdet und euch immer wieder anhören müsstet, wie der Täter die Leiche wie er zugesetzt hat, ich glaube, das spricht nicht unbedingt für den Angeklagten, der da sitzt. Und Ted kam auf die Idee, sehr merkwürdige Anträge zu stellen. Zum Beispiel, dass er halt beantragte, dass das Essen, was er abends kriegt, was anderes ist, dass er mehr Besprechungszeit haben möchte mit seinen Anwälten, dass er eine Schreibmaschine bekommt oder eine der, fand ich, merkwürdigsten Anträge, dass er, ich sag mal blöd gesagt, einen anderen Raum haben möchte, wo er sich vorbereiten kann, weil in seiner Zelle ist das Licht nicht ausreichend. Das war auch so, es gab dann eine Mittagspause und der Richter ging wirklich in seine Zelle und guckte sich das an. Er gab auch zu, es war zu wenig Licht. Und diesem Antrag wurde dann auch stattgegeben. Er bekam ein Beratungszimmer. Was ich wiederum dafür, was auch wieder so dieses Laienhafte, finde ich, draus bringt. Statt dass er sich wirklich so mit Sachen beschäftigt, die vielleicht seiner Verteidigung helfen konnten, kam mit so Kleinigkeiten.
Mhm.
Einfach um den Prozess in die Länge zu ziehen. Was eben auch immer ihm das bringen soll.
Mhm.
Das war sozusagen der ganze Prozess. Wie gesagt, den Geschworenen kam es nachher immer wieder merkwürdig vor, dass er so sehr auf den Polizeizeugen einging. Für einige Geschworene wirkte es wohl auch so, dass er es genoss, was der Polizeizeuge zu sagen hatte.
Ja, so nach dem Motto, dass er wieder zurückversetzt wird in die Situation und sich
Genau.
dann dem so ein bisschen ergötzt.
Ja. So, und jetzt sind wir am 24.07.1979. Und die Geschworenen haben nach siebenstündiger Beratung kamen sie zu einem Urteil. Und zwar, Ted Bundy ist in allen Anklagepunkten schuldig.
Okay.
Wo man jetzt sagen muss, 7 Stunden ist nicht viel.
Nein.
Denn wir haben zum Beispiel bei O.J. Simpson, da hatten wir Tage, glaube ich sogar.
Nein.
Sicher?
Ja, das war doch auch eine, der war doch auch so überkurz. Da sind ja auch noch 4 Stunden und
Stopp,
nach
stimmt.
einer Stunde und eine Stunde braucht es auch allein nur, um das Formular auszufüllen, dass er in allen Anklagepunkten schuldig ist. Aber nein, 7 Stunden ist generell nicht viel, wenn man dafür überlegt, dass man jemanden, also einen Menschen, sagt, okay, letztendlich bist du gerade für, also du bist, ne, du wirst jetzt umgebracht.
Ja.
Weil, also, dass man sich so dermaßen sicher ist, ist halt wirklich selten. Also 7 Stunden ist auch nicht viel. Also da müssen sich wirklich alle relativ schnell einig gewesen sein oder die, die nicht der Meinung waren, konnte man anscheinend sehr schnell überzeugen.
Genau. So, Bundy zeigte bei der Urteilsverkündung überhaupt keine Emotionen. Er saß einfach nur da und nahm das hin. Und auch hier ist es halt wieder, hier wurde er jetzt schuldig gesprochen, aber das Strafmaß wurde hier noch nicht verkündigt. Und zwar, das kam erst später.
Ja, das ist ja irgendwie normal, hattest du ja mal irgendwie mal erklärt, ne, dass
Genau.
das immer erst später kommt.
Ja, beziehungsweise in dem eigentlichen Prozess,
Geht es ja nur um die Schuldfrage
genau, die Schuldfrage,
und dann
was die
kommt
Geschworenen
noch mal
machen.
ein Prozess, aber mit denselben Geschworenen, war das nicht so?
Nee, die Verkündung ist dann allerdings, also die Verkündung des eigentlichen Urteils hat nichts mehr mit den Geschworenen zu tun, weil das macht halt ein Richter. Das
Ja,
kannst du.
genau, aber die Strafmaßbemessung doch, oder? Ob er dann die Todesstrafe bekommt, entscheiden doch letztendlich dann wieder
Ich
Geschworene.
glaube nicht. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher.
Ich glaube nämlich schon.
Glaubst du? Ja.
Ja.
Auf jeden Fall gab es halt, kam es zu, also der Termin zur Urteilsverkündung war der 30.07. Und da konnte man nochmal Leumundszeugen hören, sozusagen Fürsprecher für ihn, wo unter anderem seine Mutter gehört wurde, die halt darum bat, dass es alles nicht stimmt. Aber sie bat halt eigentlich darum, dass er keine Todesstrafe kriegt. Ja. Auch Bundy bekam nochmal das Wort und zwar beteuerte er seine Unschuld und ging halt vor allen Dingen durch eine Vorverurteilung durch die Medien aus. Genau, der Prozess wurde durch ihn als eine Farce bezeichnet. Und ja, es fiel ihm schwer, für etwas um Gnade zu bitten, was er nicht getan hat. Also bis hier nicht einmal die Einsicht, dass er irgendwas getan hatte. Er wollte keine Schuld eingestehen, um nur deswegen der Todesstrafe zu entgehen. Und ja, er wurde halt zum Tode verurteilt durch den Richter. Nun ist es auch so, dass, wie gesagt, Leute, die im Todestrakt sitzen, nicht sofort mitgeteilt kriegen, wann sozusagen sie zum Tode verurteilt werden. Nee, zum.
Ja, doch,
Also, wann
wenn
es.
die Todesstrafe verhängt
Ja,
wird
wenn
oder durchgeführt wird,
vollzogen
vollzogen.
wird. Vollzogen wird.
Mein Gott.
Ja. So, und nun kam es halt dazu, dass man ihn auch nochmal anklagte. Und zwar wegen der Entführung und Ermordung von Kimberly Leach. Und zwar in Florida. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, er ist doch schon zum Tode verurteilt, warum sollte man das nochmal machen?
Weil es in Amerika einfach so ist.
Ja, ich sag mal so, aber der Staatsanwalt hat das damals auch ziemlich gut begründet. Und zwar, dass in dem Sinne, er wurde zwar zum Tode verurteilt in Miami, aber es
In
gibt ja noch
Florida. Nee,
Rechtsmittelinstanzen.
richtig.
Das heißt, man kann das Urteil noch aufheben. Wenn er zweimal zum Tode verurteilt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Todesstrafe vollzogen wird, höher.
Ja.
Deswegen wollte halt man einfach nochmal diesen zweiten Prozess auffahren. Nun befinden wir uns wieder in Florida am 7.10.1980. Es ist schon ein Jahr vergangen, die er da im Todestrakt sitzt. So, hier ließ er sich diesmal von zwei Anwälten nur verteidigen. Allerdings auch hier übernahm er selber wieder die Verteidigung. Ted Bundy fällt es sehr schwer, diese Kontrolle, die er sich selber glaubt zu haben, abzugeben. Ja, auch hier plädierte er wieder auf Unzurechnungsfähigkeit. Allerdings wirkte er wohl diesmal in dem Prozess eindeutig reizbar und aufgeregter. So soll er auch zum Beispiel die Beherrschung verloren haben, wenn Zeugenaussagen ihm nicht gefallen haben. und er wirkte eindeutig nicht mehr selbstsicher. Das ist jetzt wieder aus einer Quelle, die nicht aus der Doku ist. Und zwar sollen wohl zu diesem Prozess 65 Zeugen präsentiert worden sein.
Wow.
Die ihm halt entweder direkt oder indirekt mit dieser Entführung in Verbindung bringen konnten.
65?
Ja. Deswegen, ich sag mal jetzt, das ist vielleicht wirklich so einfach so, Leute, ganz ehrlich, blöd gesagt, Leute, ja, es könnte sein, dass ich den gesehen habe.
Die Knallzeugen.
Höchstwahrscheinlich.
Mit Knallzeugen meint man halt bei einem Verkehrsunfall alle die Zeugen, die nur den Knall gehört haben und dann der festen Überzeugung sind, dass sie genau wissen, wie der Unfall passiert ist, aber letztendlich nur ab dem Knall wissen. Also man hört es und dreht sich dann um und dann ist der Unfall ja schon passiert.
Genau, dann sieht man meistens irgendeinen, der raufgefahren ist und dann ist immer der schuld, der raufgefahren ist meistens.
Genau.
Mhm. Ja, allerdings, wie gesagt, man hatte halt einen Kronzeugen, der Ted wirklich bei der Entführung beobachtet hatte.
Mhm.
Dings, allerdings ist es hier wieder so, er konnte nicht den genauen Tag benennen, was auch wieder so ein bisschen an der Aussagekraft zweifeln lässt, wo ich mir immer denke, dass ich mir den Tag nicht gemerkt habe, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig.
Mhm.
Aber gut, das ist halt wieder so Sache.
Ja, ja, wie man es auslegt.
Genau,
ja.
Wie die Geschworenen das nachher sehen. Allerdings hatte man Faserspuren von Kimberlys Sachen in seinem Lieferwagen gefunden. Und zwar, also Fasern von ihr und Fasern von der Jacke, die er an dem Tag getragen hat.
Mhm.
Und der, das Lustige ist, der Gutachter, der das untersucht hatte, sagte, es handelt sich hier um einen speziellen Produktionsfehler und dadurch sind die Sachen einzigartig.
Ja,
was natürlich dann nicht für Ted spricht.
Nicht wirklich.
Und hier ist es zum Beispiel so, dass Ted eigentlich nur eine Zeugin in den Zeugenstand rief.
Mhm.
Und zwar seine Bekannte Carol Ann Boone.
Ach, die Unterstützerin.
Die Unterstützerin, genau.
Ja.
Und hier ist es so, dass er sie nur fragte, glaube ich, ob sie ihm das zutrauen würde und ob sie ihn heiraten wollen würde.
Okay.
Mhm. Sie antwortet darauf mit ja. Und das ist so eine kleine gesetzliche Lücke in Florida. Wenn du vor Gericht sagst, dass du jemanden heiraten möchtest, gehst du als verheiratet.
Hm.
Weil du bist ja sozusagen, vor Gott hast du ja geschworen, ja, dass du die Wahrheit sagst. Ja, warum hat er das gemacht? Höchstwahrscheinlich, um sozusagen die Geschworenen davon zu überzeugen, man möchte ihn ja wohl nicht an seinem Hochzeitstag verurteilen. Blöd gesagt.
So dumm.
Ja, und das ist auch wieder so was, wo ich mir denke, er hätte seine Verteidigung so gut aufbauen können und beschäftigt sich mit sowas.
Mhm.
Weil es halt keine Beweise gibt, die ihn entlasten.
Ja.
Genau, am 7.2.1980 sprachen ihn die Geschworenen für schuldig.
Mhm.
Wer hätte es erwartet? Und er wurde am 9.2., also 2 Tage später, dann zum Tode verurteilt durch den elektrischen Stuhl.
Hm. Bin ich ja gar kein Fan von.
Das ist was vollkommen anderes.
Also, die Todesstrafe sowieso nicht, aber elektrischer Stuhl ist nochmal so,
Ist richtig.
Oh.
Ja, vor allem, wenn das schief geht.
Ja. Ja, okay.
So, nun saß er natürlich im Todestrakt. Und jetzt möchte ich nochmal zu Carol Ann Boone kommen. Die war ja mit ihm verheiratet und brachte im Oktober 1982 eine Tochter zur Welt. Die,
Von wem?
Von Ted Bundy. Also angeblich von Ted Bundy.
Als hatten die, aber komm, es gibt bei manchen Gefängnissen ja wirklich diesen ehelichen Besuch.
Den gibt es, den gab es damals aber noch nicht.
Das, ja.
Aber das ist wohl auch in der Dokumentation wird gesagt, dass die wohl einen jungen, schwarzen Wachmann hatten, den sie wohl bestochen haben, dass er wegsieht.
Ah, okay.
Gesagt und ja, und dann ging es wohl so weiter und irgendwann war es ihm wohl egal, ob sie zugucken oder nicht. Allerdings.
Wow. Wow.
Ja.
Ja, okay.
Genau. Aber, also wie gesagt, es ist angeblich seine Tochter.
Mhm.
Wie gesagt, ich denke mal, ich weiß nicht, ob es einen Vaterschaftstest damals gab. Gab es damals bestimmt auch noch nicht.
Weiß ich nicht. Nein, wenn es DNA noch nicht so gab, dann Vaterschaft wahrscheinlich auch nicht.
So. Nun kommen wir 2 Jahre später, 1984. Und zwar, da begann das FBI jetzt endlich mit der Anlage einer großen Kartei für Serienmörder.
Mhm.
Wo halt viele Leute befragt wurden, unter anderem Charles Manson, noch weitere Serienmörder. Ich überlege jetzt gerade, ob,
Doch, Dings muss er bestimmt auch. Dein Liebling.
John Wayne Gacy. Ich bin überlegen, ob das auch schon zu der Zeit war. Aber auch Ted Bundy wurde befragt.
Mhm.
Und zwar ist es halt so, dass die wirklich praktisch gesehen als Sachverständige auftreten. So unter dem Motto, was hätten sie gemacht, wie hätten sie dort gehandelt. Und da ist auch sehr interessant, dass die anscheinend wirklich fast alle kooperationsbereit waren.
Mhm.
Was auch immer, sie höchstwahrscheinlich versprachen sich daraus, dass sie nicht hingerichtet werden dadurch.
Mhm.
Und so war es zum Beispiel bei Ted Bundy. Denn seine erste Hinrichtung war auf den 4.3.1986 anberaumt. Dazu muss man sagen, die meisten Leute, die in Amerika im Todestrakt sitzen, warten 15 bis 20 Jahre auf ihre Hinrichtung.
Und er nur 6. Also nach 6 Jahren oder 1980 verurteilt und
Ich wollte gerade sagen, nee, nach der
86.
ersten Verurteilung, gehen wir mal von der aus.
Ach so, okay, na, die war früh.
1979.
Okay, dann sind es ja nur, dann sind es 7 Jahre.
Genau.
Okay.
Und zwar, da haben die Anwälte noch Einspruch beim Supreme Court eingelegt, da er keine ordentliche Verteidigung erhalten hat, weil er sich selbst vertreten hat, blöd gesagt, und da er kein Anwalt war. Und es wurde ein Aufschub gewährt. Und zwar der 2.7.1986. Also,
Paar
ja,
Monate.
4 Monate.
Wow, ja,
Yep.
okay, wow.
Ja. Und jetzt fing Ted Bundy an, so unter Motto, sich mit Leuten vom FBI halt zu unterhalten. So unter Motto, wie sie im Kopf ticken. Was würde er machen? Oder sagt er denen auch, ja, manche kehren auch zum Fundort zurück, um sich da halt nochmal, weiß nicht, den Kick zu holen. Und zwar 15 Stunden vor seiner zweiten Hinrichtung wurde dieser erneut gestoppt.
Okay.
Und zwar, die Anwälte schöpften alle Rechtsmittel aus, die sie konnten, und zwar bis 1988. Da ging es dann mal alles ausgeschöpft und man konnte es nicht weiter aufschieben. Der dritte Hinrichtungstermin. Ich bin auch der Meinung, das war jetzt der letzte, war der 24.01.1989. Und jetzt war für Ted so, was kann er jetzt noch machen? Und sein letzter Ausweg war es, er wollte ein Geständnis ablegen. Und zwar vor 2 Polizisten. Einmal zwar, ich habe jetzt hier Robert Keppel stehen. Ich glaube aber in der Dokumentation wird er, glaube ich, Bob genannt. Und Bill Hackmeyer. Er gab Details preis, die er vorher nicht be
Kant gab.
bekannt gab, danke. Er gestand auch, die Leichenverstecke wieder besucht zu haben, dass er sich an einigen der von ihnen vergangen hatte.
Ja.
Das hört sich komisch an.
Alles gut.
Und dass er sich zu ihnen legte. Und dass es halt nur durch den Verwesungsprozess der Leichen halt dann endete. Er sei halt der Mörder der Frauen in Washington und Oregon, die dort verschwunden sind. Und dass er die bekannten Opfer zugab, getötet zu haben, plus 5 weitere. Ich glaube, in den Dokumentationen sagte er, so auf grob gerechnet sind sie oder durch einfaches Addieren auf 30 Opfer gekommen. Und er schilderte seine Taten ausschweifend und sehr detailreich. Wie gesagt, er spielte auf Zeit, damit sozusagen seine Hinrichtung weiter in die Länge gezogen wird, weil solange er gesteht, kann er ja Glück haben, dass er nicht hingerichtet wird. Ja, brachte allerdings nichts. Es kam am 24.01.1989 wirklich zur Hinrichtung, und zwar in den frühen Morgenstunden. Und hier ist es so, dass sich extrem viele Leute vor diesem Gefängnis versammelten, um das zu feiern. Also das kann man sich fast vorstellen, als wenn die da auf ein Festival gehen.
Ja, okay, aber wir reden jetzt hier von 30 jungen Frauen mit Angehörigen. Also,
Ja, wie gesagt, dass die dafür sind, dass der stirbt, das glaube ich
ja,
schon.
aber das meine ich ja eben. Also, wir reden ja von mindestens 30 Frauen, wir reden von einer 12-Jährigen und von vielen wirklich jungen Frauen, von einem Mädchen und 16-Jährigen, 17-Jährigen, 19-Jährigen.
Obwohl der
Und ich
Grün.
wüsste eins, wenn sowas mir passieren würde, würden meine Eltern da locker auch stehen. Einfach nur aus dem Grund, wer hätte das Gefängnis nicht gemacht, würden sie es wahrscheinlich selber tun. Einfach, das ist halt dieser typische Spruch, du würdest für dein Kind töten.
Aber da ist auch zum Beispiel viele dieser Leute, die da vor dem Gefängnis dann gefeiert haben, waren halt größtenteils einfach nur Studierende. Die waren zu der Zeit, als die ganzen Morde passierten, lass mich lügen,
Ja,
wenn
vielleicht
überhaupt 10 Jahre.
Angst. Ach so, okay,
Ich
wow, okay.
denke, bei vielen war es auch einfach so dieser Gedanke, da gehen irgendwelche Leute feiern, ich gehe da auch hin.
Ja, okay.
Möchte ich jetzt einfach mal unterstellen.
Das wäre traurig. Weil es gibt ja genug Leute, die wirklich einen
Wie gesagt,
Grund
es gibt genug
hätten,
Leute, die dafür einen
wenn
Grund
man
hätten.
denkt, dass der Tod die gerechte Strafe ist, blablabla, dann, dass es genug Leute gibt, die dann halt eben sagen, okay, komm, ich feiere das.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt nicht
Nein.
mit dem gerechten
Nein.
Urteil kommen, das gibt es nicht. Es gibt kein
Nein.
gerechtes Urteil.
Nein, gibt's auch nicht.
Es gibt, wie war das, ein Urteil, das den Rechtsfrieden wahrt, aber es gibt kein gerechtes Urteil.
Nein, gibt's nicht. Wird's auch nie geben,
Nein.
übrigens.
So, genau. Er wurde dann halt auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Es wird gesagt, dass das wohl aufgrund, da es halt so viele weibliche Opfer waren, wohl eine Vollzugsbeamtin war, die den Schalter umlegte. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich bestätigt werden kann.
Keine
Aber
Ahnung.
ich denke mal, das ist auch weniger wichtig. Auf jeden Fall, der Leichenwagen, der den Ted wegtransportierte, dem folgten auch wieder viele Leute. Und sozusagen, so vielleicht auch um diese Bestätigung zu haben, er ist jetzt weg. Und Ted hat in seinem Testament, dass er eingeäschert werden möchte. Und seine Asche wurde damals über den Cascade Mountain verteilt, wo wohl auch noch Leichen versteckt sind, die er da verscharrt hatte.
Ja, oder beiseite geschafft hat und die Tiere den Rest erledigt haben.
Genau.
Ich möchte auch noch mal ganz kurz noch mal zu dem Modus Operandi kommen von Ted Bundy. Wir haben es ja hier mit einem einzigartigen und ich glaube auch dem ersten bezifferten Serienmörder so an sich zu tun. Ich meine, vorher gab es den Begriff Serienmörder an sich noch nicht. Genau, und er hat den Begriff geprägt. Wir haben ja einen extremen Psychopathen. Also jemanden, ich glaube, der einfach diese Liste von Psychopathen sehr gut anführen kann.
Ich bin auch der Meinung, der steht da ganz oben mit drauf, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass viele Sachverständige auch hier in Deutschland richten sich auch nach einer Liste, die es in den USA gibt, wie man einen Psychopathen letztendlich erkennt. Da gibt es eine gewisse Punkteskala, woran man sich richten kann. Und ich glaube auch, dass die so ein bisschen auf Ted Bundy aufgebaut ist. Nicht umsonst Psychopath, weil wenn du es schaffst, so viele Menschen um den Finger zu wickeln und so zu täuschen, ist das ist eine Kunst. Sein Modus operandi laut ihm, man darf ja immer nicht vergessen, diese ganze Dokumentation, die es gibt, die ganzen Tapes, die es von ihm gibt, gibt es ja auch nur, weil ein Journalist es geschafft hat, ihn zum Reden zu bringen, indem er ihm einfach gesagt hat, erzähl mir doch einfach mal alles aus der Sicht eines Sachverständigen. Und er einfach alles nochmal gestanden hat. Weil so viel kann er nicht wissen, wenn das nicht letztendlich selbst gewesen ist.
Ja, vor allem, da ich jetzt, wenn man es gerade überlegt, der hat ja auch geholfen, diese Datenbank mit aufzubauen. Also praktisch, richtig. Er hat sich selber eigentlich analysiert. Ja,
hat richtig. Er. Ja, und er hat, ja, weil er halt auch eben, er hat ja auch Psychologie angefangen zu studieren. Er hat es ja nicht beendet, er hat es ja angefangen. Er hatte ja letztendlich in vielen Sachen eine gute Kenntnis. Mhm. Aber er ist halt letztendlich, ja, einfach nur ein Serienmörder. Mehr ist er nicht. Ja. Sein Modus operandi war es, eben weite Entfernungen zurückzulegen, um die Taten zu verschleiern. Aus dem Grund, weil er ganz genau wusste, okay, die Polizei arbeitet nicht miteinander zusammen. Also er hat ja vorher die Lücken rausgefunden, bevor er angefangen hat zu morden. Und er konnte damit, dass er eben immer wieder auch die Bundesstaaten wechselte, seine Anonymität bewahren. Er schaffte es durch sein charmantes Äußeres und seinen charmanten Charakter, andere Leute einzuwickeln. Er erschlug entweder Menschen oder strangulierte sie. Diese beiden Tötungsweisen gab es letztendlich nur. Er vergewaltigte sie meistens, eben die Bisswunden. Er hatte diesen Drang, junge Frauen töten zu müssen. Das entwickelte sich auch sehr, sehr früh bei ihm. Er fing erst an mit dieser gewöhnlichen, herkömmlichen Pornografie, die wir alle kennen. Ja? Aber das reichte ihm nicht mehr, sondern er hat sich eher nach Frauen gesehnt, die nach und nach mit Gewalt, ja, dementsprechend, ob man es vergewaltigt nennen möge. Aber es gab schon damals auch Pornografiehefte, wo Frauen mit Gewalt in Verbindung gebracht wurden, um eben die Frau zu kontrollieren. Und er hörte auch wohl irgendwann später eine Stimme und tat das, was diese Stimme ihm gesagt hat. Ob das jetzt endlich wirklich so sein mag, ist egal. Aber letztendlich hat er auch gesagt, er hat die Frauen getötet, also hat das alles gemacht, bis er zum Orgasmus kam. Und letztendlich war das Töten oder er hat die vergewaltigt, er hat die beherrscht und alles das. Und wenn er dann halt jetzt nicht seinen Höhepunkt erreicht hat, war das Töten nur das Vernichten der Beweise. Und deswegen war auch dieses Carol Durange, er wollte sie unbedingt töten, so, ne, und dass sie dann entkommen ist, ich glaube, das war auch für ihn, deswegen war er so wütend, ist direkt weiter und hat die nächste entführt und höchstwahrscheinlich auch dementsprechend getötet. Er hat auch selber gesagt, das ist ein Zitat von ihm, es kam zu einem Punkt, wo die Wut, Frustration und Unruhe und ein mangelndes Selbstwertgefühl, das Gefühl, betrogen worden zu sein, Unrecht erlitten zu haben und die Unsicherheit dazu führt, dass sich diese Person dazu entschließt, junge Frauen zu seinen Opfern zu machen. Er hat ja immer von sich aus selbst in der dritten Person geredet. Und
ja, sonst hätte er ja zugeben müssen, dass er es gewesen ist, ne?
Richtig, und das wollte er natürlich vor dem Reporter nicht machen. Also ein sehr, sehr interessanter Serienmörder. Ich bin froh, dass wir diesen Fall endlich gemacht haben.
Ja, vor allem, was auch noch, wie gesagt, wo wir gerade noch bei der Doku sind, mit diesen Reportern. Er hat ja, glaube ich, auch vor den Reportern nie gestanden, was getan zu haben. Er hat ja gesagt, sie sollen schreiben, was sich verkauft im Endeffekt.
Ja.
Ja, wie gesagt, also der Mann hat bis zum Ende eigentlich nicht zugeben wollen, was er getan hat.
Ja. Und in diesem Sinne danken wir euch für das tolle Jahr.
Ja,
sorry. Ja. Sehr toll, dass uns so viele folgen. Wir haben uns mal eine Spotify-Zusammenfassung angeguckt. Danke für euren Support. Yep. Danke, dass ihr euch so toll auf WhatsApp empfiehlt. Und ja, wir wissen, dass unser Podcast nicht der bestbewerteste Podcast ist. Aber wir haben rausgefunden, wir produzieren mit den meisten Folgen trotzdem, also die Minuten an Podcaster für True Crime.
Das kann sein.
Außer die ganz großen Podcasts. Ja, mit denen möchten wir uns auch gar nicht messen. Gott, alles gut. Die sollen weiter ihr Ding machen. Die verdienen ja damit ihr Geld, wir nicht. Nee. In diesem Sinne, danke für das schöne Jahr.
Ja.
Guten Rutsch. Und wir hören uns erst im Februar wieder, weil wir gönnen uns eine kleine Pause im Januar.
Deswegen war jetzt dieser Fall wieder so ein bisschen umfangreicher diesmal. Wieder so ein Special.
Und eine längere Folge zum Jahresende.
Genau.
Leon?
Macht schön.